Herr, wir wollen dich erkennen. Und alles andere ist unwichtig. Du bist das Licht der Welt und du kannst auch uns erleuchten, dass es bei uns hell wird. Du weißt, was uns heute Abend Angst macht, was einen Druck auf uns ausübt, wo wir befangen sind, wo wir Sorgen sind. Du musst uns ganz neu beleben, dass wir nicht ermüden und lahm werden im Glauben. Amen. Hebräer 5. Da waren wir am Ende hängen geblieben. Hebräer 5. Und zwar bei dem Vers 11. Wir sind jedes Mal, ich habe den Eindruck, auch ihn geht so fasziniert, wie der Hebräerbrief uns Jesus ganz groß zeigt. Manchmal wenig schwierig, weil man ganz arger Schnellleser ist. Die Regierungskoalition heute lese, da wisst ihr schnell, was drinsteht. Aber beim Bibellesen brauchen wir länger. Brauchen wir viel mehr länger Zeit, zu gucken, was da steht. Und jetzt kommt ein ganz neues Thema mit dem Vers 11. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Haben Sie ein anderes Wort? Ja? Das, wie Sie wollen, das liegt alles. Es ist manchmal schwierig, so was wiederzugeben, aber das ist jetzt die neue Version, Neuluther. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Baby, ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals in Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, das heißt sogar genau von den Taufen. Also das tröstet mich, das war schon der erste Christenheit, ein Streit, wo jeder sagte, ich hab's Richtige. Bei der Taufe ganz wunderbar, dass jeder glaubt, dass er Recht hat. Egal in welcher Konfession, so ein Streit unter Christen, unendlich. Haben Sie auch schon mal festgestellt, ob man Erwachsene tauft oder Kinder tauft oder ob man im fließenden Wasser oder im stehenden oder im Jordan oder nochmal wieder taufe und alles. Aber es muss in der Urchristenheit auch schon ein großes Problem gewesen sein. Vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht, das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, und jetzt kommt ein ganz harter Abschnitt. Die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Ich werde Ihnen heute Abend keine befriedigende Antwort geben können und dann bleiben wir einfach stehen bei dem, was das Wort Gottes sagt. Schlimmste wäre, wir würden es nach unserem Sinn zurechtbiegen. Das dürfen wir nie machen. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt und nützliche Frucht trägt denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dorn und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, sodass man sie zuletzt abbrennt. Obwohl wir aber so reden, ihr Lieben, sind wir doch überzeugt, dass es besser mit euch steht und ihr gerettet werdet. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzubehalten bis ans Ende. Damit ihr nicht träge werdet, um das geht's in diesem Abschnitt, nicht träge werdet sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Und jetzt bringt er ein Beispiel, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, wahrlich, ich will dich segnen und mehren. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Die Menschen schwören ja bei einem Größeren, als sie selbst sind. Und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung, macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer vor uns gegangen, Jesus, der ein hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Wir haben es durch den ganzen Brief gehabt, die trägen Christen, die lauen Christen sind das Problem. Ich glaube, besser kann man heute nicht die Krise unserer Zeit in den Gemeinden hin und her und bei den Christen beschreiben. Wenn man das liest, früher, wie unsere Vorfahren im festen Glauben lebten, auch mit einer großen Gewissenhaftigkeit ihre Gebetszeiten hatten, ihr Studium im Wort Gottes. Wie viel Zeit bringt man vor dem Fernseher zu und wie viel Zeit hat man für Gott, um mit ihm seine Sachen zu bereden im Gebet. Das träge Christsein ist ein Problem. Aber das ist schon damals, vor 2000 Jahren, ein großes Problem gewesen. Und jetzt, was kann man da machen? Zeichen der Trägheit ist, dass die Christen lau sind. Sie wissen nicht mehr, was heiß und was kalt ist. Es ist bloß noch so ein Christentum, wo man auch nicht mehr weiß, ob man es ergriffen hat oder ob man es nicht ergriffen hat. Man so Umfrage oft macht bei normalen Christen im Gottesdienst. Bist du gewiss, dass dich Jesus angenommen hat? Würden die meisten sagen, ich hoffe oder wünsche oder so. Aber es geht ja nicht. Wir hatten am Sonntag ja von der Gewissheit geredet. Ich muss da Bescheid wissen. Hier sagt der Apostel, das Problem ist, dass die Leute bloß noch über Babynahrung reden. Warum? Was ist da gemeint? Das Christentum wird auf einmal ganz einfach. Ich brauche jemanden, der mir meine Wehwehchen heilt. Das ganz klar, unsere Alltagssorgen, das darf man ja mit Jesus bereden. Aber wenn unser Christentum bloß noch auf so Baby-Christentum zurückgeht, auf die kleinen Sorgen, wenn mir es gerade schlecht geht, ich fühle mich heute nicht gut, dann muss ich wieder ein bisschen vom Glauben haben, dann kann ich gleich wieder fallen lassen. Ist ja schön, wenn das einer macht am Anfang seines Glaubens, die ersten Entdeckungen mit Jesus. Ein junger Mensch, der sagt, ich fange an zu vertrauen. Der Apostel warnt ganz stark und sagt, passt bitte auf, dass euer eigenes Christsein nicht niveaulos wird. Wir hatten ja gerade die Gemeindefreizeit mit dem Wachsen im Glauben. Und jetzt interessiert es uns wieder, wie wächst man? Das ist ja schön hier beschrieben. Besser kann man es nicht mehr machen. Ihr wollt immer wieder zurück zur Babynahrung und ihr wollt kein Schwarzbrot essen. Was ist jetzt Schwarzbrot im Glauben? Was ist denn da gemeint? Wie wächst man? Die meisten Leute haben das Missverständnis, meinen, wenn sie länger Christ seien, werden sie besser, perfekter. Prüfen Sie mal, Ihre Meinung. Es gibt ja ganz komische Vorstellungen, dass Leute meinen, dass schon, wenn sie auf der Straße einherschreiten, die Leute schon sehen müssten, dass sie Christen sind. Die sehen höchstens, wie komisch sie sich anzogen haben. Aber ob die das sehen, dass sie Christen sind, das sind ja ganz abenteuerliche Vorstellungen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die gesagt haben, wenn ich dem in die Augen gucke, da sieht man es ja auch. Also, ob man das da sieht. Und, also da gibt es die komische Vorstellung, also, die haben keine blauen Augen oder so. Also deshalb, dass man sagt, guck, das ist die Heiligkeit Gottes wunderbar drin. Komisch. Mein Wachsen ist, dass ich immer weiter Christus ergreife. immer mehr mit ihm zusammenwachse. Und das geht einher mit einem immer tieferen Erkennen meiner Sünde. Je länger ich im Glauben bin, umso tiefer erkenne ich meine Sünde. Und wenn Sie wachsen im Glauben, können Sie so dumme Sprüche nicht mehr sagen. Ich will das so strahlen und so. Geht gar nicht mehr. Weil Sie sehen Ihre Unheiligkeit bis in die Verästelungen hinein. Ich bin ganz besessen, habe früher gar nicht gewusst, wie tief das geht. Aber ich packe umso fester Christus. Heute spricht man ja so viel davon, wir sollten Lobpreisgottesdienste machen. Ich habe jetzt in einem Artikel so gutes Wort gelesen, das eigentlich deshalb ja bloß falsch, weil jeder Gottesdienst ist ein Lobpreis. Was soll ich denn sonst im Gottesdienst mal als Gott preisen? Mein ganzes Leben ist doch ein Lobpreis, nicht bloß der Gottesdienst. Der Artikel war ein bisschen bissig und er hat gesagt, bei denen ist meist dann bloß die Elektronik auf der Bühne, was an den Lobpreis erinnert. Aber mein Leben soll ein Lobpreis sein. Ich möchte etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich möchte auch mit meinem ganzen Leben für Gott leben. Und da entdeckt man es immer erst tiefer. Verstehen Sie, was jetzt Schwarzbrot ist? Ich will immer mehr Teile meines Lebens Gott zur Verfügung stellen können. Je länger ich Christ bin, ich möchte nicht bloß immer sagen, Herr Jesus, hier und da und wewe und da noch ein Problem, sondern ich möchte mein Leben da bringen als Dienst für Gott. Ein Lied auf zwei Füßen sollte sein. Ein Dankchoral, das ist mein Leben. Ich möchte Gott zur Ehre leben, seinen Namen preisen und ihn vor der Welt rühmen. Der Apostel sagt, wir wollen nimmer jetzt so die Anfangsgründe bereden, wir müssen euch einmal weiterführen. Und was ist das Beste, wenn man weiterführt, er sagt, ich möchte euch Christus zeigen. Ganz tief in das Vollkommene hineinführen. Im Vers 13 ist auch interessant, dass er sagt, wer noch Milch will, der ist noch unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit. Was ist das Wort der Gerechtigkeit? Wo wir wachsen, das ist ganz einfach. Was ist gut und richtig? Und da muss man sich den Kopf zerbrechen. Das ist nämlich nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das kann man nur mit großer Unruhe sagen. Herr, hilf mir, dass ich in deiner Gerechtigkeit bin. Herr, weise mich deine Gerechtigkeit, dein Recht tun. Dass ich immer feiner und präziser drüber nachdenke, was es heißt, dir zu dienen. Will immer genauer darauf achten. Das Wort der Gerechtigkeit. Also, im Tun zeigt sich's, im Gehorsam unseres Lebens. Und was gehört noch zur Gerechtigkeit dazu? Dass ich Geduld im Glauben habe, dass ich Liebe übe, dass ich Christus bezeugen kann in meinem persönlichen Leben, dass ich dem Nächsten diene, dass mein Egoismus einmal runtergedrückt wird, dass mein Leben brauchbar wird für andere. Das ist gemeint. Und wenn man mit der Arbeit anfängt, da hat man gar nicht mehr den Eindruck, dass man selber heiliger ist. Da wird man immer begieriger, mehr vom vollkommenen Christus zu ergreifen. Feste Speise ist für die vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Also, wenn ich vorhin sagte, niveauvolle Christen, das heißt, wir wollen Leute sein mit einem geistlichen Urteil. Dass wir Dinge einschätzen können, dass die anderen Leute sagen, du hast immer so einen guten Rat. Wir sagen ja, darum bitte ich, dass Gott mir Weisheit gibt, Dinge erkennen zu können. Wir kennen so vom Salomo, wie der geschätzt war, weil Gott ihm diese Weisheit gab, Gutes und Böses unterscheiden zu können, raten zu können. Gott will uns hier gebrauchen und wachsen lassen und reifen lassen. Vers 12, ihr solltet längst Lehrer sein. Da ist nicht an ein Amt gedacht, sondern ihr solltet längst andere Mitchristen unterweisen können. Ja, das mache sie doch. Freue mich so, was da in Hauskreise läuft, was sie auch selber tun. Im Reden mit anderen, sie unterweisen sie und helfen ihnen, dass sie im Christenglauben Fortschritte machen. Dass sie was erklären können, was sie verstanden haben. Lehren ist ja in der Bibel ganz wichtig. Ich habe heute auch manchmal die Sorge, wir evangelisieren uns zu Tode. Ist mir wirklich ganz wichtig mit dem Evangelisieren. Aber es gehört zusammen in den großen Bereich, dass es viele Tätigkeiten gibt. Wir evangelisieren, wir laden Leute ein, wir lehren andere auch, wir erbauen uns auch in der Gemeinschaft, wir forschen in der Schrift. Alles gehört dazu. Wir wollen wachsen und zunehmen, alles an seinem Platze. Und das darf nicht übersehen werden, dieses Lehrersein. dieses ganz ruhige Darlegen. Es war schön auf der Freizeit, gerade wenn wir die kleinen Gruppen hatten. Und das hat mich gefreut, wenn andere auch wirklich zuhören und sagen, ich kann einem anderen helfen. Oft ist ja so ein ganz kleiner Dienst bloß nötig. Man muss genau zuhören. Und viele Leute, die brauchen eine kleine Hilfe. Und diesen Dienst des Lehrens, den sollen wir tun. Und das sollen wir immer mehr zunehmen und immer mehr erkennen. Jetzt kommt das Nächste. Jetzt beschreibt er im Kapitel 6, Vers 1 und 2, was diese Anfangsgründe sind. Die ersten Anfangsgründe, die er nimmer erörtern will. Man kann nicht immer bei Adam und Eva anfangen, man kann nicht immer das ABC lernen und wieder vorne anfangen. Und zu dem, was zuerst anfängt, das ist mit der Umkehr von den Totenwerken, sagt er, klare Bekehrung. Das ist im Christenstand ganz wichtig. Mir ist auch die Reihenfolge wichtig, wie es der Apostel hier sagt. Klare Bekehrung. Das ist eine biblische Forderung, das ist eine Forderung, die Jesus gemacht hat. Und das ist ganz entscheidend wichtig, eine klare Umkehr von den Totenwerken. Ich kann mir bei Gott nichts mit Gutsein erkaufen, also muss ich umkehren. Dann kommt der Glaube an Gott, das feste Vertrauen. Dann kommt nach dem Glauben kommt das Taufen. Ich meine nach wie vor, die biblische Ordnung ist die richtige. Hier ist unsere Kirche nicht im richtigen Brauch drin, will das ganz offen sagen. Aber ich will keinen Streit drüber machen, weil es das auch nicht lohnt. Aber ich habe es an allen Punkten immer sehr deutlich gesagt, dass eine Taufe ohne Glauben mich geradeweg in die Hölle reißt. Habe ich im Gottesdienst gesagt, und es wäre dem Menschen besser, dass er nie geboren wäre. Und das ist eine große Verantwortung. Aber es ist schwierig zu vermitteln, und ich sage es allen, die Kinder taufen lassen, es wäre mir lieber, sie würden warten, bis die Kinder sich selber entscheiden. Und das tun aus dem Glauben heraus. Hier steht's da, aber ich will an der Taufe wieder keinen Streit haben, vom Hände auflegen. Auch hier gab es schon Streit offenbar in der Gemeinde. Es gibt ja auch eine Mahnung des Apostels, man soll nicht zu bald die Hände auflegen. Heute sind viele wieder dafür, man soll mehr die Hände auflegen. Das kann auch ein Streit sein. Apostel sagt, er will da nicht mitmachen. Von der Auferstehung der Toten, da gibt's natürlich auch Fragen, wo man sich dann unterhalten kann. Sagt, ich will nimmer dran reden vom ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn es Gott zulässt. Er sagt, ich möchte was viel Ernsteres mit euch reden. Und jetzt kommen zwei Dinge, und da möchte ich heute Abend Zeit haben. Deshalb, soweit, glaube ich, ist alles klar geworden. Wir kommen jetzt in ein ganz schwieriges Stück der Heiligen Schrift. Hier sagt der Hebräerbrief, es gibt keine zweite Buße. Wenn wir das so rausziehen aus dem Bibelwort und einfach so über Buße jetzt reden, da gibt es keine zweite Buße. Er meint damit nicht, dass es nicht Vergebung gibt, wenn ich als Christ sündige. Ich sündige täglich vielfach. Und der, wo es nicht merkt, der sündigt noch mehr. Das meint er nicht, es geht nicht um das, sondern es geht um ein Christus mit Füßen treten. Es geht um ein Nein zu Christus. Und hier finden wir eine Aussage, die zu dem Letzten gehört, was wir in der Bibel haben. Und das ist ganz arg schwer. Wenn heute Abend unter uns Leute sind, die vielleicht zur Depression neigen, dann kann es passieren, dass sie jetzt alles falsch hören oder auch einseitig hören und dann sagen, jetzt habe ich es wieder gehört, dass Gott mich verdammt hat. Das ist nicht das, was wir heute Abend haben, sondern wir wollen genau darauf hören, was hier steht. Er sagt, es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind, wo der Heilige Geist das Wunder getan hat, dass er das Denken aufgeschlossen hat, dass einer sagen kann, Jesus ist mein Herr, ich nehme Jesus als meinen Herrn und Heiland an. Die geschmeckt haben die himmlische Gabe, das ist nicht bloß Abendmahl, sondern die wirklich die himmlische Ruhe, die Vergebung, die Freude in Gott, den Frieden Christi geschmeckt haben und die Kräfte der zukünftigen Welt, die ja heute schon gegenwärtig sind für den, der Christus gehört und ihm glaubt, dass die dann doch abfallen. und sie wieder erneuern zur Buße. Wenn wir so einen Abschnitt der Schrift lesen, dann versuchen wir jetzt einfach kurz mal bei uns rumzudenken und sagen, Herr, wie ist denn das eigentlich? Wir kennen ja Leute, die ganz bewusst mit Christus gebrochen haben. Meint der Apostel im Hebräerbrief, wenn sich einer ganz bewusst, der mal ganz treu Jesus-Jünger war, gegen Jesus entscheidet, gibt es keine Rückkehr mehr. So kann man dieses Wort verstehen. Denn man kann nicht mehr den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Es könnte aber auch sein, dass der Apostel sagt, wer einmal Jesus erkannt hat, der kann doch nicht ein Nein zu Christus sagen. Kann man das wirklich? Kann man das, was mehr ist als das, was man verstehen kann, diesen Frieden Christi, der alle Vernunft übersteigt, kann man das wirklich noch einmal wegwerfen? Die zweite Auslegungsmöglichkeit. Und er begründet es mit dem landwirtschaftlichen Beispiel und sagt, guck doch her, es gibt auf dem Acker gibt's manches, da gibt's Unkrautfelder und da gibt's Fruchtfelder und das ist eben Unkraut und das ist eben nutzlos. Was ist dein Leben? Jetzt müsst ihr immer den Zusammenhang noch einmal sehen, dann wird Ihnen schon viel klarer. Der Hebräerbrief redet mit trägen Christen und es ist gut, dass er sie zur Wachsamkeit auffordert. Werde du bitte nicht bequem in deinem Christenstand und werde nicht faul, dass du dich zurücklehnst und sagst, oh, mir kann überhaupt nichts passieren. Wir kommen alle in den Himmel und sowieso gut. Es ist ein großer Ernst. Ergreife das ewige Leben. Und ergreife es ganz und fest. Jetzt. Und werd nicht lau, denn ehe du dich versiehst, hast du Christus verloren. Aber ganz klar will ich es jetzt nochmal sagen, nicht bloß wegen denen, die durch psychische Krankheiten belastet sind. So dürfen Sie es nicht verstehen, als ob keine Buße, also keine Vergebung möglich wäre. Dann hätte ja der Petrus nicht und die untreuen Jünger hätten nicht Buße erlangen können. Die Vergebung ist da, gerade für Christen, jede Menge. Darf ich wiederkommen mit der alten Schuld, hast du noch nicht die Geduld mit mir verloren. Das ist nicht gemeint. Sonst geht es um ein radikales Absagen bei Jesus. In Diskussionen, in Kirchengemeinden erlebt man es häufig, dass Leute auftreten, das Wort ergreifen und sagen, ich war auch mal in einem Bibelkreis und ich habe vielleicht sogar knien dort gebetet. Und dann sagen sie plötzlich mit sehr viel Spott, sehr viel Gehässiges über das, was uns heilig ist. Da zittere ich immer und kann nichts mehr sagen. Ich will einfach die Schrift stehen lassen. Ich möchte aber Ihnen sagen, es gibt in der Schrift eindeutige Worte, die für unser Begreifen das Gegenteil sagen. Wenn ich zum guten Hirten gehöre, Johannes 10, dann kann mich niemand aus der Hand des guten Hirten herausreißen. Und mir ist heute Abend einfach wichtig, die Schrift stehen zu lassen. Ich glaube, dann hat auch beides seinen Sinn. Mir gefällt es in dem guten Kommentar der Auslegung von Fritz Laubach, dass er sagt, wir stehen an einer Grenze unseres Denkens. Und es wird so sein, dass unser Denken diese in unserem Verstehen Widersprüchlichkeit nicht aufhebt. Aber es ist gut, dass wir zu einer sehr großen Wachsamkeit aufgerufen sind. Ich habe Ihnen schon früher immer gesagt, ich möchte nicht in einer Versammlung teilnehmen, wo Jesus gelästert wird, wo irgendwelche Redner mit Spott und Ironie sagen, ach, Jesus war doch kein Gottessohn, das haben ihm bloß andere angedichtet, wie wenn Jesus ein Gaukler und ein Lügner wäre und ein Fälscher. Ich weiß, dass andere sagen, es macht ihnen nichts aus, solche Bücher zu lesen oder zu solchen Versammlungen beim Kirchentag zu gehen, da drin zu sitzen. Ich kann es nicht, weil ich den Ernst der Schrift kenne, dass man so gegen Christus nicht reden darf und dass es auch eine Heiligkeit Jesu gibt. Und ich meine, ihr müsst nicht wissen, wo sie sind, man kann auch einen Raum verlassen, muss ja nicht immer gleich einen Stuhl umschmeißen dabei. Aber da steht unser Platz, wir wollen jetzt sitzen, wo die später sitzen. Das ist ein großer Ernst, ich bin froh, dass das in Hebräer 6 steht und wir wollen uns hüten, das irgendwie jetzt zu polieren und anders zu machen. Aber deshalb wollen wir jetzt einfach mal ansehen, was sagt denn die Bibel über die Heilsgewissheit? Ich darf meines Heils gewiss sein, das ist ganz wichtig, ich bin gewiss, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus. Und dann sage ich, ja, aber kann ich es nicht doch selber? Wenn Jesus sagt, niemand, dann kannst du es auch nicht. Das sage ich all denen, die angefochten sind. Verstehen Sie? Wenn Jesus sagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen, dann kannst du es auch nicht. Obwohl dadurch steht, ich kann es. Und mir vielleicht Leute kennen, die mit Christus gebrochen haben, doch seine Jünger waren. Ich halte mich an seine Verheißungen und dann halte ich mich dran, dass das im Evangelium steht, alle Gottes Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Es gibt eine Heilsgewissheit. Ich weiß doch nicht, was ich morgen für eine Torheit mache. Ich weiß doch nicht, was ich morgen für irgendeine ganz schreckliche Sache mache, wenn Gott mich nicht bewahrt. Jeder Christ ist so fast alle schlimme Sachen fähig, bis ins hohe Alter hinein. Wenn die Gnade Gottes uns nicht bewahrt. Aber das ist mir jetzt wichtig und das will ich heute Abend sagen. Und ich bitte Sie, dass ich das auch nicht vergesse. Ich will nichts in der Schrift umbiegen, aber dass die Zusage Jesus so eindeutig ist. Und deshalb, Johannes 10, Vers 28 ist das. Da schreiben Sie sich auf, wer einen Zettel da hat. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und er sagt, Jesus, von denen, die seine Schafe sind, die zu seiner Herde gehören, die hat der Vater mir gegeben. Ich finde es so arg schön, der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und ich sage nochmal, der Vater legt nochmal die Hand drum. Er hält die Hand und nochmal schützt er das, dass ich fröhlich leben darf. Denn wir wissen doch gar nicht, was kommt in dunklen Stunden, in Krankheitsnot, in der Torheit, in der geistigen Verwirrung. Herr, bewahre meine Herzen und Sinne in dir. Dann hatten wir Römer 8, Vers 31 bis 39, ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sagen, ich bin gewiss, nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden, die in Christus ist. Wenn nichts mich scheiden kann, kann ich selber doch auch nicht, wenn ich das mit Bewusstsein angenommen habe. Fritz Laubach zitiert in seiner Auslegung zum Hebräerbrief einen Christen, einen Lehrer, der eine Lehre entwickelt hat, mir war das nicht klar, und er hat das ganz deutlich formuliert, dass ein Christ, auch wenn er Christus mit Füßen tritt und Christus lästert, doch nicht verloren gehen könne. Ich fürchte, es immer wird schwierig, wenn wir gegen die Bibel etwas klarer sagen, als was es uns das Wort Gottes sagt. Da hätte ich einfach Bedenken. Wir sagen, lassen Sie das so stehen. Es ist gut, wenn uns auch wenn wir zur Herde Jesu Christi gehören, manchmal der Schäferhund in die Füße reinbeißt und wir wieder wissen, wo wir hinrennen müssen. Und das ist auch gut. Dieses Wort ist jedenfalls sehr ernst für die lauen und trägen Christen. Aber die Heilsgewissheit ist groß. Dann will ich noch das Wort Römer 10, Vers 13 erwähnen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und die Rettung ist nichts Wackeliges, sondern etwas Gewisses. Im reformatorischen Bekenntnis kommt so eine schöne Frage, macht das nicht verruchte Leute? Kann das nicht dazu führen, dass einer sowas nimmt und jetzt erst recht eine Lumperei draus macht? Bekenntnis die Frage gestellt und trotzdem darf ich die Herrlichkeit des Evangeliums predigen. Aber wir wissen, dass das nicht sein kann, dass der herrlichste Trost gleichzeitig für das schäbigste Sündigen benutzt wird. Apostelgeschichte 2, 21. Unsere Zeit geht hin. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden, auch in der Pfingstpredigt. Dann das schöne Wort, dass unsere Namen ins Lebensbuch eingetragen sind. Lukas 10, Vers 20. Das mit den Gottesverheißungen, die Ja und Amen sind, in 2. Korinther 1, Vers 20. So, das ist der große Trost. Und dann auf einmal finden wir auch im Evangelium doch wieder noch mehr Worte als dieses. Und ich sage Ihnen, ich löse Ihnen heute Abend das nicht auf. Ist mir kein Widerspruch, sondern beides dient mir dazu, dass der Herr mich recht führen kann. In dem wunderbaren Gleichnis vom Weinstock und den Reben heißt es, wer keine Frucht bringt, wird abgeschnitten. Und man wirft sie ins Feuer. Man kann es drehen und wenden, wie man es will, ist auch ein hartes Wort. Und dann ein ganz hartes Wort, das schlagen wir auf, 2. Petrusbrief. 2. Petrus, ich muss auch mal gucken, ob er davor oder danach kommt, ist kein Schand. Vor dem Johannesbrief, noch ein bisschen davor, 2. Petrus 2. Im griechischen Testament, in der englischen Bibel ist nämlich umgedreht. Deshalb ist immer gerade, wo Sie, aber Sie lesen nicht so viel Griechisch. 2. Petrus 2, Vers 20 bis 22. Da redet Petrus von den Irrlehrern. Das ist ein Wort für unsere Zeit unheimlich aktuell. Sie wissen ja, wie heute keine Sache ausgelassen wird. Heute hat sich ein Mann bei mir gemeldet, der irgendwo eine Kassette bekam, irgendwo lebt, im Bayerischen, gar keinen Anschluss mehr hat und der irgendwo mal aus der Kirche ausgetreten ist und sagt, ich habe diese Lästerungen Jesu nicht mehr aushalten können. Da merkt man, wie das eine Not ist in vielen Orten, bei so Leuten. Ist jetzt irgendwo als Unternehmer unterwegs und hat da wieder Kontakt gesucht. Aber Leute, die eigentlich Christus gerade gehören wollen, aber man verliert dann schnell die Verbindung. Und das ist ganz furchtbar, dass heute der falschen Lehre und der bibelwidrigen Lehre Tür und Tor geöffnet wird. Das betrifft auch den Lebenswandel. Wenn Sie das 2. Petrus zweimal lesen, Gottes Gericht über die Irrlehrer, von der unreinen Begierde und so weiter, es gibt ja gar nichts mehr. In unserem Pfarrerblatt kommt jetzt in Württemberg, Württembergische Kirche, die ist ja immer noch die beste, da steht jetzt, wie man sich verhalten soll, wenn man also mit einem gleichgeschlechtlichen Lebenspartner im Pfarrhaus wohnt und das die Gemeinde nicht merkt und wie man denn als Untermieter tarnen kann. Ich habe eine gute Anweisung, gibt da einer, ganz wichtig. Und es sei dann schwierig, wenn es Gemeinde rausbringt und ob man dann in Wartestand versetzt wird und so. Vers 17. Das sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis. Sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum ihres Lebens führen. Sie versprechen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Komisch, solche Worte, die behandeln wir kaum in der Bibel, die sind für unsere Zeit ganz aktuell. Es kommt 20 bis 22. Denn wenn die durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt, aber dann wieder später zurückfallen, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist mit ihnen am Ende ärger geworden als vorher. Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. An ihnen hat sich's erwiesen, die Wahrheit des Sprichworts, der Hund frisst wieder, was er gespuckt hat. Und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Eine Bekehrung, die mich nicht zur Freiheit führt, das ist furchtbar. Und wenn ich dann wieder zurückfalle, und wir sehen heute das furchtbar oft in vielen Stellen, ich möchte es nicht austreten, und wir werden auch im nächsten Jahr sicher manches dann noch erleben in unserer Stadt bei kirchlichen Veranstaltungen, mehr will ich da gar nicht sagen, da müssen Sie wissen, wo ihr Platz ist und wo sie sein sollen und wo sie sagen, ich wähle das aus. Aber den Ernst, dass es keine zweite Buße gibt, den kann ich aus dem 2. Petruswort raushören. Das betrifft aber eine Abkehr, nachdem ich die ganze Herrlichkeit der Vergebung Jesu erfahren habe und bewusst sage, nein, ich will den nicht mehr. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo natürlich Christen gerne einen ganzen Hauskreisabend drüber reden, Sünde wie den Heiligen Geist. ist nicht das Gleiche. Wenn einer vom Heiligen Geist alles erklärt kriegt hat und dann den Heiligen Geist lässt, heißt nicht, dass er sündigt. Sündigen tun wir alle. Sondern den Heiligen Geist verflucht und sagt, ich will diese Gottesgabe nicht mehr. Ich will keine Erleuchtung der Wahrheit. Das ist wieder, was Jesus dort sagt. Das ist die einzige Sünde, die nicht vergeben werden könnte. Es ist eine große Not, die man nur in der Seelsorge angehen kann, aber die Menschen bewegt, die einmal mit ihrem eigenen Blut sich Satan verschrieben haben und Formulierungen dieser Art unterschrieben haben. Und es sind große Nöte und auch erschütternde Nöte der Gebundenheit. Das ist deshalb, wo wir da die Finger davon lassen, auch andere davor warnen, solche Wege zu gehen. Mehr, jetzt will ich nicht die Finsternis sagen, ich wollte den großen Trost auch noch sagen. Und jetzt kommt noch das Herrlichste. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Hebräer. Ein paar Minuten müssen Sie mir noch schenken. Hebräer 6, da kommt jetzt noch was Schönes. Da kommt... Er hat ja bloß kurz erwarnt zur Wachsamkeit und dann sagt er aber, Gott will doch, dass ihr gerettet werdet. Gott will doch, dass ihr gerettet werdet und Gott ist ein treuer Gott und vergisst nicht, wo ihr ihn liebt. Es gehört in den Zusammenhang hinein. Es gibt einen Ernst der Heiligkeit Gottes. Vers 10, Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Liebe, euer Werk, die ihr in seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dient. Und jetzt wünschen wir doch bloß, dass euer Leben eine Zukunftshoffnung auf die Ewigkeit zu hat. Die trägen und erstarrten und lauen Christen sollen doch wieder Dampf haben auf die große Zukunft unseres Herrn Jesus Christus hin. Und da sagt er, ist doch wunderbar. Auf der einen Seite sollte uns das motivieren zu einem aktiven Christenstand, dass wir wissen, man kann sein himmlisches Bürgerrecht verlieren. Das himmlische Bürgerrecht wird einem nicht so nachgeschmissen wie deutsche Staatsbürgerschaft. Müssen Sie wissen. Das kriegt man einfach so automatisch, so viel du willst, 3 Pfund noch. Sondern das ist was ganz Heiliges. Und das schließt alles andere aus. Da können Sie nichts anderes mischen mit Bürgerschaft. Das ist ein heiliges Stück. Und da müssen Sie vorsichtig sein, dass Sie das nicht verlieren. Und Abraham, wie hat es denn der gemacht? Abraham hat alles verlassen. Und Gott hat ihm die Verheißung gegeben. Und jetzt kommt es noch einmal. Wir haben doch solch eine Zusage. Gottes Wort. Jetzt marschier doch deine Wege der Ewigkeit zu. Wissen Sie, was so schlimm ist? Wir sind alle ganz brave Spießbürger dieser Welt geworden. Wir rechnen viel zu wenig damit, dass vielleicht heute Nacht der Herr uns zur Herrlichkeit holt. Was wäre das für ein Triumph? Zur Schar vor seinem Thron. War so schön, Gebhard, bei euch der Abschied von eurer Mutter. Ich hoffe, das auch noch schön war. Auch in Schillingstadt am Montag. Zwei liebe Leute aus unserer Gemeinde, die bewusst mit Jesus lebten. So herrlich, wenn man mit Singen und mit klaren Worten auch Abschied machen kann. Es ist doch ein Triumph, wenn einer heimgeht. Es ist doch Krönung. Und wir leben da so schnell, ob ich noch ein paar Jahre da habe und so weiter. Und dann tun wir so arg, ob das besser ist im Altenheim oder ob ich lieber früher sterben will oder später. Aber der Herr wird so wissen, ich will doch, wenn ich nur Stunden auf Erden zähle, will ich Lob singen meinem Gott. Und wenn er mich heimholt, prima, dann wird es doch herrlich. Das ist alles Leid zu Ende, darf ich ihm dienen. Zurückbleiben ist ein bisschen problematisch, bis ich alles gelöst habe und auseinander geordnet habe von meinem Krust. Aber sonst doch herrlich. Und dass wir Zukunftsblick haben, was ist die kurze Zeit unseres Lebens? Und wenn Sie 104 Jahre alt werden, leben Sie doch ewigkeitsbezogen, sagt der Hebräerbrief. Und das gibt dann uns auch die Distanz, dass man sagt, jetzt regen wir uns nicht auf, Benzinpreis oder sonst, und ich meine, Sie reden das noch politisch, nein, ich meine, sonst, ob der Chat ein bisschen billiger hat, oder der andere, oder Lidl, oder Schlecker, oder wo Sie gerade kaufen, oder beim Nanz. Leben Sie doch ewigkeitsbezogen. Die Ärger, die Sie haben im Beruf und die Menschen, die Ihnen auf die Nerven fallen. Gott hat es doch so klar Ihnen gesagt und hat einen Schwur dazu getan, dass er sein Wort nicht brechen kann, dass wir festhalten an der angebotenen Hoffnung. Ich sage ja statt Hoffnung immer gern Zuversicht. Der alte Friedrich von Bodelschwing. So ganz ergreifend, immer wieder, wenn man es liest, wie seine Kinder da gestorben sind und wie der einen Ewigkeitsblick gehabt hat. Und das hat ihn reif gemacht für den Dienst an den Behinderten. Er hat sein Leben ganz anders geordnet. war nimmer anderes wichtig in der Welt. Wenn ich nur diesen, der sein Sohn sagt, der Fritz von Bodelschwing, beim Vater war es so, er hat sich nicht interessiert für einen jungen Menschen, der in die Welt gestürmt ist und dem alles andere wichtig war. Sondern das war ihm das Wichtigste, wenn einer dieser Schwachen heimging, dem zu helfen, dass er das Ziel erreicht zur Ewigkeit. Das ist das Wichtigste, wenn er heimkommt. Und dann sagt er zum Schluss, Gott lügt nicht und Gott wankt, Gottes Wort kann nicht wanken. Wir haben einen starken Trost, eine Ermutigung. Bei dem Wort Trost ist immer der Mut drin. Wir haben eine Ermutigung, und da möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen, zu dem Anker. Wir finden in unserer Seele keine Ruhe. Deshalb klappt es auch nicht mit dem Seele baumeln lassen. Das ist schön, wunderbar. Aber sie finden keine Ruhe in sich. Sie können auf die schönste Südseeinsel im Pazifik fliehen und sie werden ihre Unruhe in ihrer Seele mit sich tragen. Und sie wissen doch ganz genau, dass das auch so ist mit den Ängsten, die sie haben und mit den Sorgen, die sie haben. Und die gehen mit uns und ich denke immer wieder, dass viele Leute nicht mehr wissen, was Seelsorge heute bedeutet. Dass man auch ihnen helfen kann in der Unruhe ihres Lebens. Ich möchte wieder bei Jesus ablegen, was mich belastet. Will ihm auch meinen Unglauben bekennen, meine Zweifel, dass ich wieder seinen Frieden habe. Meine Seele muss doch zur Ruhe kommen. Und meine Seele kommt durch nichts anderes zur Ruhe, als dass sie in Gott ruht. Schöne Augustinwort, das wir immer zitieren. Unser Herz ist Unruhe, bis Ruhe findet. Gott, wo soll es denn sonst Ruhe finden? Und wo kann es denn anders Ruhe finden, als bei diesen herrlichen Zusagen Gottes? Herr, du hast mir das zugesagt. Ich bin dein und ich fasse das. Ich weiß zwar von den unheimlichen Abgründen, aber ich will mich stärken, festhalten bei dir in deinem Frieden. Und das ist das Wort vom Anker. Ist ja so toll, wir sind ja keine Seeleute, aber beim Anker ist so gut, dass dieses Schiff, auch dann, wenn die Wellen schlagen, wenn der Wind drückt, ist dieses Schiff fest und nicht zu lösen. Es liegt sicher im Hafen und hat einen Halt. Und das ist jetzt wichtig, wenn wir in den ungeheuren Anfechtungen und Belastungen und Stürmen dieser Welt leben, dass wir an diesem Anker angebunden sind, wo unsere Seele Ruhe findet. Ich gehöre jetzt ja auch schon zu dem Alter, wo man so nachts ab zwei eben oft wach liegt. Ist doch schön. Aber so seit vielen Jahren weiß ich das, dass auch in diesen Nachtstunden oft die schwersten Gedanken kommen. Und dass einen da viel belastet. Und es ist ja herrlich, wenn man dann anfängt zu beten, die Liederverse sich vorsagen und wieder witzig mal eingeschlafen. Es geht ganz arg schnell. Weil die Seele wieder ruhen kann und die kann nicht in sich ruhen. Man kann auch nicht zu seiner Seele sprechen, wie der reiche Kornbauer. Hab Ruhe und hab Frieden, es geht nicht. Sondern sie muss in Gott ruhen, diese Seele. Und ich denke, das ist heute bei vielen Leuten, die entweder dann Pillen nehmen oder zum Psychologen gehen. Und der kann ihnen an dieser Stelle nicht zum Gottesfrieden helfen. Das ist das Entscheidende. Den sicheren, festen Anker unserer Seele. Und der Anker, der reicht hinein, jetzt redet er immer wieder im alttestamentlichen Tempeldienst, bis hinter den Vorhang ins Allerheiligste. Da, wo Gottes Gegenwart ist. Ach, so herrlich. Es hat mich schon als Kind immer berührt bei den schönen Abendlieder, Hirte deiner Schafe. Da sind wir ungeschieden und ich schlafe in Frieden. Herr, da bin ich bei dir geborgen. Wo es dann heißt, wie wenn ich mein Bett heute zum Grab hätte, wenn ich drüber sterben würde. Und ich bin doch in dir und das sanfte Ruhekissen, das ist deine Vergebung. Lesen Sie doch die herrlichen Lieder. Also schöner kann man es gar nicht mehr sagen. Der Anker reicht hinein bis ins Allerheiligste. Da bin ich schon im Himmel und dann ist gar nicht wichtig, wann meine letzte Stunde kommt, sondern ich möchte geborgen sein in dir. Und jetzt hoffe ich, dass ich Sie nicht verwirrt habe heute Abend, dass ich einfach nachzeichnen durfte, was da steht und halten Sie sich ans Wort, dann haben Sie genug Trost. Dann haben Sie einen Anker und dann brauchen Sie auch nicht grübeln, wie das ist mit anderen. Sie sind nicht Gottes Ratgeber und nicht Gottes Polizist, der da irgendwo andere prüfen muss, sondern sie dürfen sagen, Herr, danke, dass du mir Frieden gibst, das ist genug. Die Sorge um die lieben Familienangehörigen, das ist eine Last. Aber auch da dürfen sie beten.